Jedes Mal eine kurze Wiederholung. Wir sind bei Thyatira angelangt, beim vierten Sendschreiben und wollen heute in die Auslegung gehen, ab Vers 18. Aber lassen Sie uns ein bisschen zusammensammeln, was wir beim letzten Mal gehört haben. Und wäre schön, wenn wir alle so ein bisschen zusammensammeln. Nicht, dass ich der Einzige bin, der redet. Ich rede sowieso viel. Wir haben so ein bisschen über die Stadt geredet, über Thyatira, wo sie lag, an den Hauptverkehrsadern, ihr könnt euch daran erinnern, wie diese Stadt aufgebaut wurde und wie sie ihren Namen bekommen hat. Ich möchte dann so ein bisschen einsteigen.
Thyatira war die Tochter von dem Hauptmann der Seleukiden.
Ja, richtig, genau. Seleukos, ja, richtig, ja. Richtig, genau. Griechische Reich zerfallen, genau, Alexander starb, dann gab es die großen Diadochenkämpfe, das Reich fiel in ein Vierreich, ne? Und es waren denn die verschiedenen Herrscher für Osten, Westen, Süden und Norden, und hauptsächlich, ich sag mal, die ihr mir euch merken sollte, sind die Ptolemäer, Ptolemäus und Seleukos, weil genau die einmal die Ptolemäer in Ägypten, dann in Nordafrika vielmehr und im Orient beziehungsweise Land Israel, wir waren die Seleukiden stark vertreten. Und das passierte alles in dieser zwischentestamentlichen Zeit. Ja? Die Zeit, ihr wisst, Malachi, der letzte Prophet, und dann die Zeit des Neuen Testamentes. Und genau in diese Zeit, die Zeit der Makkabäer, fällt diese Zeit der Seleukiden im Ptolemäer rein. Und wie gesagt, Thyatira wurde da gegründet.
Kleine Ergänzung nur zur Geschichte, das ist nur ein Nebenpunkt, Klammer auf.
Gerne.
Daniel 11, könnt ihr euch mal angucken, Vers 2 und 4. Da kriegt man eine Gänsehaut, das wisst ihr, dass Daniel so genau ist. Ich habe mir letztes Mal schon auf, oder ein. Daniel 11, Vers 3. Es wird aber ein tapferer König auftreten. Und später wird klar, dass Alexander der Große damit gemeint ist und eine große Herrschaft gründen und tun, was ihm gefällt. Aber wie sein Reich aufgekommen ist, so wird es auch zerbrechen. 13 Jahre aufgebaut, 10 Jahre zerfallen. Und nach den vier Himmelsrichtungen verteilt werden. Aber nicht unter seine Nachkommen und nicht mit gleicher Macht, wie er sie ausgeübt hat. Denn sein Reich wird ausgerüstet und andere zuteil als jenen. Kriegt man Gänsehaut. Daniel 11, 3 und 4. So hat der Herr vorausgesagt, so ist gekommen.
Ja.
Der rote Faden dann bis Offenbarung 2.
Ja, Daniel beschreibt unwahrscheinlich gut auch diese Zeit tatsächlich, diese zwischentestamentliche Zeit. Ne? Also wenn wir, ich sag mal, irgendwann mal das Buch Daniel studieren, dann wird uns das richtig groß. Und wie detailliert er tatsächlich diese zwischentestamentliche Zeit da darauf hinweist und sie beschreibt.
Das ist alles ganz genau so eingetroffen, wie er das geschrieben hat und wie er das vorhergesagt hat.
Richtig, genau. Das kann man wunderbar, wenn man studiert, kann man es dann immer gegenchecken, sag ich mal, gegen die allgemeine Geschichte, so wie wir sie kennen, so wie sie aufgeschrieben ist, und sieht wunderbar, wie sich Gottes Wort erfüllt hat. Beziehungsweise manche Dinge haben sich auch noch nicht erfüllt, auch bei Daniel noch nicht. Ne? Die 70. Jahrwoche noch unser Thema, da werden wir noch drauf kommen später. Aber das sind doch Dinge, die ausstehen. Aber die Dinge, die sich erfüllt haben, haben sich genau so erfüllt, wie Daniel es prophezeit hat. Ja. Gut, was habt ihr noch so ein bisschen? Habt ihr noch so ein bisschen?
Ja, man könnte allgemein sagen, dass die Frauen eine wichtige Rolle in der Stadt gespielt haben, weil auf der Münze ist man auch eine Frau zu sehen, die in der Festung, glaube ich.
Ja.
Und bei der Gründung der Gemeinde kann man Lydia anführen und bei der Zerletzung der Gemeinde ist Isabel.
Ja, richtig, genau, tatsächlich. Ja. Bei der Gründung der Gemeinde war es die Tochter des Seleukos, deswegen wurde diese Stadt gebaut, und bei der Währung war es die Münze, wo diese Tochter bzw. die Frau abgebildet war auf so einer Burg. Ja. Und wir haben uns gefragt, wie ist das Evangelium nach Thyatira gekommen, und erinnerten uns an Apostelgeschichte 16, an die Purpurhändlerin, aus Thyatira, nämlich Lydia. Zum einen, die sicherlich das Evangelium auch denn zurückgebracht hat, und zwar nach Thyatira, weil sie es in Philippi empfangen hatte in Europa. Sie hatte ja dort Purpur verkauft. Wir hatten uns angeguckt, was ist Purpur. Und Karmesin hatten wir uns angeguckt, kommen wir aber gleich nochmal ganz kurz zu. Und das war der eine Gedanke. Und der andere Gedanke war natürlich der Apostel Paulus, der in Asia das Evangelium, Apostelgeschichte 19 müsste das gewesen sein, verkündet hat. Und so schien das Evangelium nach Thyatira gekommen zu sein. So. Was wir vielleicht nochmal zu Thyatira sagen können, ist, dass sie nicht viel Probleme hatten eigentlich mit der Staatsgewalt. Das war nicht so das Problem eigentlich, so wie wir es in anderen Gemeinden hatten, wie wir es noch in Smyrna hatten. Das war in Thyatira nicht so der Fall. Sie konnten da also die Christen ganz normal leben. Was ja allerdings sehr schwierig war in Thyatira ist, Thyatira war recht reich und es gab unwahrscheinlich viele Zünfte und viele Gilden, wo sich Menschen versammelt und gesammelt hatten, die ein besonderes Handwerk ausübten. Ja? Also da gab es die Bäcker, da gab es die Sattler, wie gesagt, da gab es die Färber, die Schmiede, die Weber, die Händler und so weiter und so fort. Und wenn man in so eine Gilde reingehörte oder zu so einer Zunft gehörte, hat man natürlich Aufträge bekommen. Und aber innerhalb dieser Zünfte war es Usus, dass man auch Götzen angebetet hat. Ja, man hat ein Trankopfer gegeben am Anfang und am Ende einer Veranstaltung, eines Treffens, und man wurde auch aufgefordert tatsächlich zur Unzucht. Ne? Das galt zum guten Ton, tatsächlich auch das in diesen Versammlungen dem nachzukommen. Gewisse Freizügigkeit und eine besondere Freizügigkeit. Er hat uns ein bisschen angeguckt, kirchengeschichtlich, nochmal Thyatira, wofür steht Thyatira, welche Zeit, welche Epoche?
Zeit des Papsttums.
Ja, Papsttums, ja.
Er hat uns aufgeschrieben, 606 bis 1517.
Richtig, genau. 1517 ist klar, ne?
Also im Mittelalter wurde, ne?
Richtig, richtig. Und dabei fällt eigentlich gleich etwas auf. Es ist die längste Zeit, die längste Epoche tatsächlich, ja, die längste kirchengeschichtliche Epoche, muss man sagen, die wir hier vorfinden. Ne? So. Das kleine Senfkorn hat sich aufgeteilt, ist zu einem gigantischen Baum geworden, ja, zu einem großen Konstrukt. Und nun sehen wir hier, dass, ja, wenn wir uns die Kirchengeschichte anhand von Matthäus 13 angucken, da wo wir die Himmelsreichgleichnisse haben, es ist ja auch Matthäus 13, wie ihr wahrscheinlich wisst, zeigen uns diese Gleichnisse dort in Matthäus 13 ja auch den Verlauf des Reiches Gottes, und zwar in der jetzigen Zeit, unter anderem. Ne? Matthäus 13, also wenn wir uns das Senfkorn angucken, dann sehen wir, der Anfang dieses Machtsystems, dann ab Vers 33, wie eine Durchmischung entsteht von Irrlehre und Unmoral. Und dann bei den anderen Gleichnissen werden dann andere Charakterzüge dieses Reiches Gottes dargestellt. Aber dieses Durchmischen mit Irrlehre und Unmoral wird hier dargestellt unter anderem durch den Sauerteig. Und wir werden gleich wieder sehen, es ist eine Frau, die das untermischt, die das mischt, das Ganze. Ja, eine Frau nahm heimlich in 3 Scheffel Mehl, mischte sie halt Sauerteig hinein, so dass der ganze Teig durchsäuert war. Und gerade die Frau wird uns ja hier, besonders nicht die Frau, sondern besonders Isabel, wird uns hier dargestellt als jemand, die ganze Gemeinde durchsetzte. Kommen wir aber gleich nochmal etwas genauer zu. Wir hatten so ein bisschen ein paar Hauptmerkmale nochmal uns angeguckt. Und zwar die Vorherrschaft der Kirche des Mittelalters. Und sie war dadurch gekennzeichnet, dass sie ein höchstes Amt einführte, und zwar das Papsttum, und dass alle anderen Gemeinden sich dem unterstellen mussten. Ja? Eine Vorrangstellung tatsächlich. In allen Fragen, die Dogmen oder der Praxis, ja, war diese Kirche vorgebend für alle anderen. So. Nun, was besonders war also wie gesagt einmal die Vorherrschaft, aber auch die Aussprüche der Kirche, besonders der Kirche von Rom. Wir hatten gesehen, um sowas hinzubekommen, so ein Machtsystem aufzubauen und das Lehrsystem dieses Machtsystems aufzubauen, das macht man ja nicht von jetzt auf gleich, sondern um so eine Machtposition zu halten, musste die Bibel zuerst zurückgestuft werden. So. Und sie musste und wurde auch den Menschen vorenthalten. Könnt ihr euch daran erinnern, ab dem 12. Jahrhundert, Anfang des 12. Jahrhunderts, durfte die Schrift nicht mehr von den Laien gelesen bzw. ausgelegt werden. Ja, sondern es war dem Priester vorbehalten.
Anfang 12. Jahrhundert oder Ende?
1129. Ja, wurde es den Laien verboten, tatsächlich die Schrift auszulegen. Es war nur den Priestern erlaubt, die Schrift auszulegen. Ja, weil sie den Anspruch der apostolischen Autorität hatten, so verstand man es, ja, und in der Folge auf Petrus dieses Recht hatten.
Wurde die eigentlich in Deutsch, also in der jeweiligen Landessprache gelesen oder in Latein?
Es wurde sehr.
Das gibt es ja schon, das war so richtig.
Richtig.
Latein.
Ja.
Also in Latein.
Richtig, ja.
Was wahrscheinlich genau. 99,9% der Leute sowieso nicht verstanden.
Großteil, aber es gab ja nun auch Leute, die es verstanden, aber du hast recht, das Volk, das einfache Volk, hat es auch nicht verstanden gehabt. Ne? Also die Übersetzung ins Deutsche, wie Matthias gerade sagt, kam natürlich durch Luther. Es gab vorher schon kleine Auszüge, die übersetzt wurden. Und im Englischen war man zwei Jahrhunderte vorher dran mit der Übersetzung oder den ersten Übersetzungen. Aber das normale Volk hat es nicht lesen können.
Und eine kleine Anmerkung für unsere Zeit. Bis in Belgien war bis 1960 von der Kirche ist noch praktisch untersagt. Du kannst heute keinen mehr untersagen, aber die haben das bis 1960 verkündigt, dass das Volk nicht lesen soll.
In Deutschland
war
das aber ähnlich auch, ne?
Bis in Deutschland?
Ja.
Ja.
Ich glaube bis 1959 oder sowas.
Ah, ja.
Erstaunlich.
Dann würden sie
ja
die Wahrheit erfahren.
Ja. Gut. Also man hat dem Menschen das Wort weggenommen und gleichzeitig hat man ihnen etwas Neues gegeben, ein neues Wort, und die sogenannten Verlautbarungen des Papstes. Wenn er gesprochen hat, wenn er kundgetan hat, dann war das gleich mit voller Autorität, das sagte Gott. Ja? Denn der Papst war der Stellvertreter Christi auf Erden. So war die Sichtweise. Nun, wir hatten uns ein bisschen die Praktiken der Kirche angeguckt und sind da auf verschiedene Dinge gekommen. Von den Messopfern, ja, dieses Opfer, was immer wieder gebracht wird, ja, und was nicht nur irgendwie eine bildliche Darstellung ist, sondern wo man hier tatsächlich sagt, wir bringen dieses Opfer immer wieder, das ein für alle Mal gebracht wurde. Es können einem die Haare zu Berge stehen, wenn man darüber nachdenkt, was die katholische Kirche hier tatsächlich macht. Wir hatten uns das beim letzten Mal ja etwas genauer angeguckt. So, ganz zu schweigen von den Dingen Weihwasser, Marienanbetung, Mönchstum, Ehelosigkeit.
Ja, aber Marienanbetung kam doch später, oder?
Ja, Marienanbetung kam im 9. Jahrhundert, in dem 10. Jahrhundert sozusagen, 998 habe ich hier aufgeschrieben. So, aber die Ehelosigkeit auch von Priestern, Und das ist wichtig, merkt euch das mal, weil wir werden gleich das Thema auch, wir werden das ja einmal gucken, perspektivisch, was ist in dieser Gemeinde da passiert, beziehungsweise auch kirchengeschichtlich. Die Ehelosigkeit von Priestern war ein so großes Übel für die Männer, sie waren ja Priester, weil dadurch so viel Böses entstanden ist und so viel Unzucht entstanden ist, ja, was hier auch vorgeworfen wird, was dieser Gemeinde auch vorgeworfen wurde. Ja? Männer, die sich eigentlich vor Gott aufschonen wollten, weil sie es aus guten Beweggründen tun wollten, ja, sind gefallen und viele sind gefallen dabei. Ich muss euch nicht erzählen, die Themen, die wir in den letzten Jahren überhaupt von der katholischen Kirche gehabt hatten, wo es um Kinder geht, ja, ganz abzusehen davon. Aber diese Ehelosigkeit von Männern, die auch schon Paulus anmerkt im Kolosserbrief, ja, spricht er davon, ja, die euch solche Bürden aufsetzen, ja, dass es nicht gut sei, zu heiraten. Das kam tatsächlich und das hat der Kirche, dem Christentum, unwahrscheinlich viel Schaden zugefügt. Ja. Die Verfolgung der Kirche, was soll man dazu sagen? Inquisition, Gegenreformation, all diese Dinge. Unwahrscheinlich viel Traurigkeiten, die wir durch die Kirche gesehen hatten. Ja, ich sag mal, das sind so die Dinge, die wir so ein bisschen zusammengetragen haben. Also wenn wir über Thyatira reden, dann reden wir über die Kirche des Mittelalters. Wir reden über schwerpunktmäßig die katholische Kirche, also die allgemeine Kirche, wird uns hier vorgestellt. Dazu erstmal nochmal ein Gedanke oder Fragen, sonst würde ich uns gerne in den Text einsteigen. Habt ihr was?
Zu der Ehelosigkeit, in den Korinther steht das doch, es wäre besser für einen Mann, wenn er nicht heiraten würde.
Ja.
Andererseits aber im Kolosser ist es gut, wenn ein Mann heiratet.
Ja.
Im Korinther, um der damaligen Verfolgung willen, schreibt der Paulus auch. Ne? Also, grundsätzlich,
also es war auch ein Rat, also das sagt er auch, dass das sein, dass
ja, und er sagt auch, man muss auch die Gabe der Ehelosigkeit haben, sagt ja auch mit dazu. Ne? Also er schränkt das schon ziemlich ein, relativiert das auch. Ne?
Ja. Also es gilt nicht für jeden Mann, ne? Auf keinen Fall. Ne? Sondern es ist etwas, was Gott den jeweiligen gewollt, schenkt.
Wie bitte? Wenn man sagt, ist es denn Gott gewollt, wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt nicht heiraten, Gott zu Ehre oder Gott zu Willen? Manche machen das ja, werden dann Missionare zum Beispiel, weil die wissen, wenn die jetzt Missionar sind, dann können sie nicht die ganze Familie mitnehmen.
Auch Missionare gibt es, die ihre Familie mitnehmen, ne?
Ja. Paulus sagt ja auch, es ist besser, dass Leute, also dass man heiratet, also es ist besser, dass man heiratet, also alles vor Lust zu entbrennen, steht ja auch drin. Also
ja,
bevor man da irgendwie in die Sünde fällt, ist es besser zu heiraten.
Ja.
Das
sagt ja
auch. Keine Frage. Wer sich nicht beherrschen soll, kann heiraten.
Ne? Ja, aber ich meine, das eine ist ja eine Empfehlung, wenn man die Gabe hat, dann soll man danach leben, logisch. Ja. Aber da geht es ja um das grundsätzliche Verbot. Ja. Das war ein richtiges Verbot. Die Priester dürfen nicht mehr heiraten. Ja. Und was daraus entstanden ist, okay, dann kocht man Kaffee. Dann werden wir etwas länger hier bleiben.
Ja.
Aber es gibt doch auch eine Stelle, ich weiß leider nicht, wo sie steht im Neuen Testament, dass das praktisch, also diese Ehelosigkeit oder das Verbot zu heiraten vom Teufel ist, so jetzt mit meinen Worten.
Vom Teufel?
Ja.
Ja,
ich glaube genau das. Ich glaube, du meinst die Stelle, die im Kolosserbrief stehen hat.
Sie legen auf oft zwingend zu heiraten.
Ja, Timotheus 4.
1. Timotheus, okay. Komme ich denn auf Kolosser?
Das irreführende Geister, Lehren von Dämonen, ja. Dann hier sogar frei, sie verbieten zu heiraten. Und das ist eine Lehre von Dämonen, verbieten zu heiraten.
Den meinte ich.
1. Timotheus 4, Vers 1 bis.
Ich glaube, es wenn du meinst, Kolosser 2, Vers 20, da steht sowas ähnliches, das möchte ich eher erwähnen, aber es geht so vielleicht ein bisschen in die Richtung. Also, da werden auch Sachen verboten, berühre nicht, taste nicht und so weiter. Vielleicht hast du es damit verwechselt.
Das mag sein, okay. Gut. Okay, aber uns allen ist klar, ich glaube, man ist nicht besser oder schlechter, wenn man verheiratet ist oder nicht verheiratet ist oder wenn man eine Ehe führt oder nicht. Eine Ehe kann zum Segen sein, sie kann auch ziemlich zum Fluch sein, gar keine Frage. Und die Ehelosigkeit kann zum Segen sein, wenn man damit recht umgeht. Aber wenn man sich für die Ehelosigkeit entscheidet, sag ich mal, weil der Herr das gibt, muss das nicht für immer sein. Also ich kann mich sehr wohl für die Ehelosigkeit entscheiden und lebe die Ehelosigkeit, weiß nicht, 3, 4, 5 Jahre, 10 Jahre. Und dann kann es doch sein, dass sich meine Gesinnung ändert und das ist gar kein Problem. Also, ne? Gut. Ja, schlag mit mir Offenbarung 2 auf. Lass uns in den Text reingehen. Das Schreiben an Thyatira. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmern in Erzgleichen. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht. Und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herz erforscht. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinem Werken. Euch aber, sage ich, und den übrigen in Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben und die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie sagen, ich will keine weitere Last auf euch legen. Doch, was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Und er wird sie mit eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das heutige Thyatira gibt es also als Thyatira nicht mehr. Agisa ist die Stadt heute, 170.000 Einwohner. Und hier der erste Vers, und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe. Wir erkennen diesen Anfang, der ist uns wohl bekannt. Der Herr beginnt wieder so mit den gleichen Worten wie zuvor an die anderen Gemeinden und dem Engel der Gemeinde in Ephesus, in Smyrna, aber auch den Engel der Gemeinde in Pergamos. Und er stellt sich hier auf dreifache Weise vor. Schaut euch den Vers an. Ja. Er stellt sich auf dreifache Weise den Gläubigen in ihrer Situation vor und gibt dabei ein dreifaches Zeugnis auch seiner Gottheit. Nun muss man Folgendes wissen. In Thyatira, ja, wurden verschiedene Götter angebetet. Das kennt ihr mittlerweile. Das war damals in diesen Städten so. Und da gab es den Artemis, den hat man fast an jeder Ecke angebetet. Und den Asklepios-Kult hatten wir auch schon mal was von gehört. Aber ganz besonders in Thyatira wurde der Sonnengott Apollo angebetet. Ja? Und der genoss da eine ganz besondere Verehrung. Und zwar wurde auch der Kaiser, als der Mensch gewordene Apollo, des Sohnes Zeus verehrt. Das heißt, Apollo ist der Sohn Zeus, des Göttervaters, und dieser wurde besonders in Thyatira verehrt, weil der Kaiser das Bildnis dessen war. Und wenn wir das ein bisschen vor Augen haben, dass in Thyatira dieser Sonnengott verehrt wird, stellt sich Christus hier als der Sohn Gottes vor. Und das tut er nur einmal in der Offenbarung, und zwar hier. Hier stellt er sich vor als der, der ewig ist, als der ewige Sohn Gottes. Ja? Thyatira wird kirchengeschichtlich später Maria verehren. Ja? Aber was hatte Maria gesagt? Was waren die letzten Worte von Maria? Wisst ihr das? Außer Matthias?
Hört auf ihn.
Wo steht das?
Bei der Hochzeit.
Also richtig. Lass uns aufschlagen. Ganz wichtig, wenn ihr... Ja? Genau. Ganz wichtig, Johannes 2. Ist ja immer das besonders schöne Argument für das Reden mit einem Katholiken. Ihr kennt die Geschichte, die Hochzeit zu Kana, ist euch nichts Neues. Der Jesus verwandelt Wasser zu Wein. Und er sagte ja, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und sagt das seiner Mutter. Und dann Vers 5. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Das sind die letzten Worte Marias. Also, wenn wir mit einem Katholiken zusammenkommen, können wir sehr wohl sagen, ja, wir tun eigentlich das, was Maria sagt. Ne? Und wahrscheinlich werden wir auf große Augen stoßen. Und dann können wir dem jeweiligen ja gerne Johannes 2 aufschlagen und sagen, wir tun das, was der Herr Jesus sagt. Ne? Weil Maria uns das gesagt hat, als guten Hinweis darauf.
Das ist wörtlich die Aussage des Pharao über Josef, als sie zu ihm kommen und jammern, wir haben nichts zu essen, geht zu Josef, was er euch sagt, das tut.
Okay, schön. Ja. Also kein Sonnengott, sondern der Sohn Gottes, der hier beschrieben wird. Wie gesagt, das einzige Mal, dass es in der Offenbarung vorkommt, wenn ihr euch das notieren wollt. Aber wir kennen diesen Titel ja schon öfters, der Sohn Gottes. Einmal aus Matthäus 16, Verse 15 bis 17. Alexander, wenn du mal vorlesen magst. Matthäus 16, Verse 15 und 17, das Bekenntnis des Petrus.
Da spricht er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart.
Oh, Alex, das Wichtigste hast du, glaube ich, vergessen. Ja. Du hast die Frage gestellt, für wen haltet ihr mich? Es gibt keine Antwort. Und dann sagst du, der Jesus sagt, Mensch, das hat ja nicht Fleisch und Blut offenbart.
Ich habe verstanden, 15 und 17.
Ach so, nee, 15 bis 17 natürlich, Entschuldigung.
Ja, Matthäus 16, 16, da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.
Genau. Oder vor dem Hohen Rat, Jan, Kapitel 26, Vers 63.
Jesus.
Und der Hohepriester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich sagen? Oder auch sagen, und Jesus aber schwieg, und der Hohepriester begann und sprach zu ihm, war das richtig?
63, ne?
Ich schwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes.
Oder die Bestätigung selber des Himmels, Römer 1, Vers 4. Und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten Jesus Christus, unseren Herrn. Dieser Titel kommt woher?
Jetzt Christus oder?
Der Sohn Gottes.
Aus Daniel. Aus Daniel?
Nee.
Das sagt doch Gott selber bei der Taufe. Okay. Das ist mein geliebter Sohn.
Nein. Schlag mal Psalm 2 auf.
Okay. Wasserflamme?
Psalm 2. Psalm 2, genau. Was sagst du?
Ich sag, den Zustand haben wir ja gerade in Psalm 2. Ja.
Warum toben die Heiden, ne? Ja. Vers 7.
Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Herr hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt.
Okay, tu mir mal einen Gefallen, lies mal weiter. Also da haben wir den Sohn Gottes, ne? Lies mal weiter.
Fordere von mir und ich will dir die Nation zum Erbteil geben, zu deinem Besitz, die Enden der Erde. Mit einem Stab magst du sie zerschmettern, die Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, handelt verständlich, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dienet dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen.
Wenn wir das genau lesen, dann finden wir immer noch wieder Parallelen zu unserem zweiten Kapitel der Offenbarung. Nämlich die Verse 26 und 27 finden wir Psalm 2 auch wieder. Ja? Ja, wer überwindet meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Und er wird mit Eisenstab weiden, wie man irgendeine Gefäße zerschlägt, wie auch und so weiter und so fort. Ja? Wir sehen also den Bezug zwischen Offenbarung 2, ja, den Gedanken, hier das Sendschrein zu Thyatira, zu Psalm 2. Nun, da hier der Sohn Gottes beschrieben wird, ist er Gott und er ist der Allgegenwärtige. Und er wird weiter beschrieben als der, der Augen hat wie eine Feuerflamme.
Ich habe noch einen Gedanken zum Sohn Gottes. 600, nicht die Zeit, die Geburtsstunde vom Islam, 600 nach Christus.
Ja.
So, und da sind ja gerade die, die ihn verwerfen als den Sohn Gottes. Und hier gibt er sich, ja, wenn wir das jetzt so einordnen zu dieser Zeit, gibt er sich selber den Titel, den Sohn Gottes. Also, um das in dieser Zeit nochmal zu bekräftigen.
Okay. Ja, Islam habe ich eigentlich in einem anderen Zusammenhang. Du meinst, dass er gibt sich hier jetzt den Titel in Offenbarung 2, weil er im kirchengeschichtlich zur Zeit des Islams eigentlich für...
Genau. Weil wir leben ja gerade als Sohn Gottes ab, ne?
Mhm. Okay.
Zumindest ist es hier so kostbar, weil der Herr sich ja selbst so bezeichnet. Es gibt immer wieder das Argument... Jesus hat nie von sich gesagt, dass er der Sohn Gottes ist. Das höre ich immer und immer wieder. Das ist ganz schlimm. Und das ist eine der Stellen, es gibt ja noch mehr, aber es ist eine der Stellen, also Johannes 10, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn, oder jedes Ich bin, ist auch klar. Aber hier, wo er es selber sagt, er redet ja die ganze Zeit selbst. Ja, das ist so schön. Also nicht das Zeugnis über ihn in den Schriften, sondern er selbst sagt es.
Gut, als nächstes wird von ihm gesagt, wie gesagt, der Augen hat wie eine Feuerflamme. Das kennen wir schon aus Vers 14, aus dem ersten Kapitel. Ja? Denkt dran, dass die Vorstellungen immer in den Sendschreiben immer ein Rückbezug aus dem ersten Kapitel sind, als nämlich der erhöhte Christus dort uns vorgestellt wird. Und da finden wir es in Vers 14. Andreas, magst du?
Vers 14, ja. sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme.
Richtig. Und wir finden es nochmal in Kapitel 19. Vers 12.
Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als außer nur er selbst. Okay.
Also hier wird er beschrieben als der, der auf dem weißen Pferd kommt, der mit den Seinen kommt. Ja, in Kapitel 19. Und der, der die Augen hat wie eine Feuerflamme, ist der, dem nichts entgeht. Das versucht es auszudrücken, ne? Das versucht es deutlich zu machen, ne? Und Feuer ist immer ein Bild für Gericht. Ja? Aber seine Wahrnehmung über die Gemeinde oder diese Gemeinde jetzt hier in Thyatira, ja, er beurteilt recht. Und er spricht Gericht, er erkennt mit seinen Augen alles und ihm geht nichts. Ja? Und damit ist er allwissend. Und wie wird er noch beschrieben? Seine Füße. Seine Füße werden beschrieben wie schimmerndes Erz. Ja? Auch wieder ein Rückbezug auf den Vers 15 im ersten Kapitel. Auch da. Sehen wir das? Schimmerndes Erz, reine Bronze. Gemeint.
In Daniel 10, Vers 6 steht, seine Füße sahen aus wie leuchtendes Erz.
Ja. Da haben wir einen Rückbezug auf das, was Daniel sieht, nämlich den Sohn des Menschen. Ne? Richtig. Ja. So. Wir finden es aber auch nochmal in der Offenbarung. Und zwar, ich muss mal gucken. Ich finde es irgendwie aufgeschrieben. Kapitel 10. Kapitel 10, Vers 2. Erklären tut er das etwas später. Es geht hier um einen Engel, aber es steht immer ein anderer Engel. Das kommt öfters vor in der Offenbarung. Das hat auch eine Systematik. Und hier steht, und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabsteigen, bekleidet mit einer Wolke und einem Regenbogen war auf seinem Haupt. Und sein Angesicht war wie die Sonne. Und seine Füße wie Feuersäulen. Ja? Das Erz also, was, wie hattest du das eben genannt, Alexander?
Leuchtendes.
Leuchtendes, okay. Ja, oder brennendes, ne? Schimmerndes Erz. Ne? So. Dieser Engel wird uns mehrfach oder viermal vorgestellt, immer auf eine besondere Art und Weise. Und wir gucken uns das später nochmal an, dass wir den Herrn Jesus darin wiedererkennen können. Das wird deutlich. Und so wird gesagt hier, ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Ja? Wir können es einmal als eine Aufzählung verstehen. Ja, wenn wir das als Aufzählung verstehen, dann haben wir Werke, dann haben wir Liebe, dann haben wir Dienst, dann haben wir Glauben, dann haben wir Ausharren oder standhaftes Ausharren. Ja? Man könnte es aber auch als erklärend verstehen und verbindend. Dann würden die folgenden Dinge immer nur erklärend sein, auf die Werke hin. Ne? Also Werke der Liebe, Werke des Dienstes oder des Glaubens.
Das kann ich mal ganz kurz unterbrechen. Die schimmernden Füße, hast du die schon erklärt?
Die schimmernden Füße hatten wir schon mal im Vers 15, im ersten Kapitel hatten wir die schon mal erklärt, ja, tatsächlich. Ne? Also der Gedanke der schimmernden Füße ist es natürlich, dass überall, wo er hintritt, ja, er seine Hoheit zeigt, dass er das Böse niedertritt. Ne? Das ist deutlich. Ne?
Das wird auch in dem Erz deutlich, oder? Also das Böse niedergeht.
Nee, im Erz nicht das Böse niedertreten, sondern das ist eigentlich das Treten. Und das werden wir dann in Kapitel 10 dann auch sehen, eine Herrschaft beanspruchen. Ja? Ihr könnt euch vielleicht an Josua erinnern, wo es heißt, überall, wo du den Fuß raufsetzen wird, das wird dir gehören. Und so spricht auch Gott tatsächlich. Ne? Wir werden den Engel sehen, wie er deinen Fuß auf das Land hat, einen Fuß auf dem Meer hat. Ja? Er hat die Beanspruchung der gesamten, der ganzen Welt. Ne? Das wird deutlich. Also den Fuß irgendwo aufzustellen, ist der Herrschaftsanspruch. Ja? Und das Erz auch wiederum ist ein Bild unter anderem auch vom Gericht. Ihr könnt euch daran erinnern, an den Altar, an den Brandaltar, ja? Der war ja aus Eisenerz gemacht, weil er diese Temperaturen einfach aushalten konnte. Und also das finden wir in diesem Eisenerz wieder. Ist okay? Ja. Wo bin ich stehen geblieben? Wo sind wir stehen geblieben? Vers 19, ne? Genau. Ich kenne deine Werke, deine Liebe, deinen Dienst, dein Glauben, dein standhaftes Ausharren. So.
Man kann es als Aufzählung nehmen.
Ja, man kann es einmal als Aufzählung nehmen. So würde ich es als erstes auch hier verstehen, als Aufzählung. Aber natürlich auch als, ich sag mal vom Verständnis her, als Erklären. Ne? Ich kenne deine Werke, ja. Und deine Liebe, ne, also deine Werke, deine Liebe, ne, dein Dienst, dein Glauben, dein standhaftes Ausharren. Ne? Dann würden wir die Werke als Überschrift dastehen und erklären, die Werke werden in den einzelnen Attributen, die dann aufgezählt werden. Ja? Okay.
Also
Liebe
da auch als ein Werk verstehen?
Ja, selbstverständlich. Tatsächlich ist Liebe auch ein Werk. Gar keine Frage. Ja? Richtig verstanden. Nicht das emotionale Gefühl, ne? Nicht die was zur Liebe auch gehören kann, ja? Also besonders der Zuneigung zu deiner Frau oder so. Ne? Aber ist es die Liebe und ist die Antriebsfeder für den Christen, für seinen Dienst. Das sind Liebesdienste, die wir tun, wenn wir Witwen und Waisen helfen. Ja, das steckt dahinter. Das ist ja nicht der Gehorsam, den wir tun für den Herrn, sondern wir tun es aus Liebe.
Ja? Hebräer spricht von der Arbeit der Liebe. Hebräer 6, Gott vergisst nicht eure Arbeit der Liebe. Die böse Arbeit.
Welcher Vers ist das? Willst du es mal zeigen?
Hebräer 6.
Ja.
Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Arbeit der Liebe vergäße, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Ja. Also den Heiligen zu dienen ist Arbeit der Liebe. Ganz praktisch.
Eins wundert hier an dieser Stelle, und zwar an diesem Vers. Obwohl es so ist, dass sie die Kirche des Mittelalters, die allgemeine Kirche, von der wir vorhin gesprochen hatten, ihn in seiner ganzen göttlichen Größe nicht mehr anerkennt, sondern als Ersatz Maria gesetzt hat. Ja? Wir müssen ja eins wissen, dass die katholische Kirche, ja, also zum Vater kann man nicht sprechen. Vor dem Vater hat man nicht nur Ehrfurcht, das ist eine Angst, die da ist. Ja? Und deswegen redet ein katholischer Christ nicht zum Vater. Und auch zu Jesus Christus redet man nicht. Da ist so eine Distanz da, ja, dass man sich das nicht zutraut, zu Jesus Christus zu reden. Und dafür ist Maria da. Denn Maria besänftigt ihren Sohn. Mit Maria kann man reden. Und zu Maria gehe ich hin und Maria sage ich die Dinge, die sie mir so auf dem Herzen legen, und sie besänftigt jetzt den Sohn. Und der meint es denn gut mit mir. So. Beziehungsweise der besänftigt wieder den Vater. Ne? So. Das ist das Denken dahinter. Man kann nicht direkt zu Christus kommen, sondern man muss über Maria zu Christus kommen. Sie stimmt ihn angenehm so. Und obwohl das tatsächlich alles so verdreht ist in der katholischen Kirche, beginnt dieser Brief so positiv. Ja? tatsächlich mit dieser großen Aufzählung und jetzt von den Aufzählungen her ist er das Sendschreiben, was die meisten Aufzählungen hat eigentlich. Es ist komisch, aber es ist so. Gott zählt hier tatsächlich diese Dinge auf, wenn wir es wirklich als Aufzählung sehen, die Werke, die Liebe, den Dienst, den Glauben und standhafte Ausharren, ja, und dass die letzten Werke mehr sind als die ersten. Das ist positiv, ja. Und es sollte uns auch ein Vorbild tatsächlich sein, das zu würdigen, was gut ist. Auch wenn ein schlechter Zustand da ist, so macht es der Herr hier nämlich selber, ja. Auch wenn die Umstände so schlecht sind, findet er trotzdem noch etwas Gutes. Ja? Und in Kapitel 2 wird kein schöneres Lob ausgesprochen als das an Thyatira. Der Herr scheint hier völlig anzuerkennen, was in dieser finsteren Zeit des Mittelalters war. Was haben sie verfolgt? Die Waldenser zum Beispiel im 12. Jahrhundert. Sie hatten die Albigenser verfolgt. Sie hatten die Lolladen, Husiten, genau, von Johannes Hus, ne, auch verfolgt. Oder andere Gruppen. Und selbst, aber diese hatten vielleicht auch nicht viel Licht, aber trotzdem waren es Geschwister, ja, die den Herrn Jesus lieb gehabt hatten. Diese Gemeinschaften, ne? Die Waldenser zum Beispiel. Die Waldenser waren ja so mehr in Norditalien und die Lolladen waren in England von Wycliffe gegründet, beziehungsweise hatten da ihren Ursprung. Aber das wären Menschen innerhalb der römisch-katholischen Kirche, die rausgingen und aber die ihr kirchliches Verständnis da noch hatten. Und das waren solche, die tatsächlich gute Werke hatten, die Liebe hatten, die Dienst hatten, die den Glauben hatten, die ein standhaftes Ausharren hatten, ja, obwohl sie als Heretiker bezeichnet wurden, als Ketzer, ja. Naja, das ist das, was ich sagen wollte. Aus dieser Kirche heraus sind ja unwahrscheinlich viele Bewegungen auch entstanden, die uns heute gar nicht mehr... Wie bitte?
Die meinst du jetzt damit?
Ja, die meine ich jetzt damit. Siehst du das anders?
Naja, es geht ja um Thyatira und nicht um die Waldenser.
Nein, es geht auch nicht um die katholische Kirche alleine. Verstehst du? Es geht um eine Christenzeit in der damaligen Zeit. Ja, wenn wir nur unseren Blick auf katholische Kirche haben, ja, und alles, was in der katholischen Kirche haben, ist deine Frage völlig berechtigt. Ja, Sven, was soll das standhafte Ausharren denn? Und die ganzen positiven Attribute.
Ja gut, es ist alles noch im Entstehen. Ne?
Richtig, genau. Aber da gab es ja tatsächlich Hunderttausende tatsächlich, ja, die aus der Kirche heraus sich in ja, trafen man müsste eigentlich hier dieses Buch, ne?
Ja, aber dann ist es ja nicht mehr Thyatira, oder? Wenn die aus der Kirche rausgehen und dann eigene Gruppierungen bilden, ist es ja nicht mehr Thyatira.
Doch, von der Zeitepoche schon.
Von der Zeitepoche.
Ja, die kirchengeschichtliche Epoche, sag ich mal, die wir hatten, ist Thyatira. So.
Und auch in der Gemeinde Vers 24 kommt ja dann, du hast endlich diese Lehre an, und der Herr richtet sich ja an die, die diese Lehre nicht haben.
Ja.
Die da weiterhin noch drin sind. Das ist
richtig,
das,
genau.
So.
Sehr gut. Ja. Gut. Ja, gut. Lass es hier aufhören.
Da geht es ja auch um diese